Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zu einer weiteren Sendung mit dem Titel «Maria ruft ins Gio». Begrüßen dürfen wir der Urs und Trudi Meier.
Maria, regina del mondo, madre di bontà, fiduciosi, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore. Noi ci consacriamo a te, ci consacriamo a te, Regina.
Herzlich willkommen zur Sendung Maria ruft in Gio. Diesen Titel änderten wir für diese Sendung aber in Maria redet. Warum? Ausgangspunkt dazu ist die Lesung aus dem ersten Buch Samuel. Kennen Sie die Geschichte von Samuel ganz? Oder ist Ihnen auch nur gerade die Stelle von der dreimaligen Anrufung Gottes präsent? Es lohnt sich aber, die ganze Geschichte von Samuel wieder einmal zu lesen. Bleiben wir bei diesen drei Anrufungen, die Samuel in der Nacht, als er bei seinem Ziehvater Eli im Tempel schlief und von Gott dreimal angerufen wurde, Samuel, Samuel. Erst beim dritten Mal erkannte Eli, dass Gott Samuel anrief, und er riet ihm, Gott zu antworten, Rede, Herr, dein Diener hört. Doch was hat das mit der Königin der Liebe und uns zu tun? In der Botschaft vom 8. September 1993 sagt die Mutter Gottes unter anderem:
Meine Kinder, Gott machte mich zum Geschenk für euch alle, die ihr mich selig nennt.
Ihr Erscheinen ist also vom Vater erlaubt, gewünscht und getragen. Wenn sie zu uns spricht, spricht sie im Namen des Vaters. Wenn wir uns also an sie wenden, so wie Samuel sich an Eli wandte, müssen wir ihre Antwort als Antwort von Gott Vater verstehen. Sie will uns zu ihm zurückführen. Wir hören jetzt die Botschaft vom 10. April 1991. Die Königin der Liebe sagte damals zu Renato und heute zu uns:
Preisen und verherrlichen wir den Vater. Heute sage ich euch, seid verfügbar, den Willen Gottes zu tun, denn eure Fügsamkeit wird wertvoll sein. Verkündet allen, dass Jesus der Herr ist. Wer an seine Auferstehung glaubt, wird seine Herrlichkeit sehen. Meine Kinder, habt Vertrauen in eure himmlische Mutter. Unterstützt meinen Plan. Es beuge sich jedes Knie vor seiner Macht. Lebt nicht mehr passiv im Schatten der Wolken, die euch das Licht verbergen. Nehmt noch einmal meine mütterliche Hilfe an, die euch den Weg erhellt und jede Wüste zum Erblühen bringen wird. Ich drücke euch alle an mich und segne euch.
Für seine Ausführungen zu dieser Botschaft hat Mirko Acerde den Titel gewählt: Jesus ist der Herr, so wie wir vorhin in der Botschaft gehört haben. Er schreibt dazu:
Meine Kinder, habt Vertrauen in eure himmlische Mutter. Unterstützt meinen Plan.
In der unleugbaren Wertekrise, in der die Menschheit und selbst auch die Christenheit im Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert lebt, ist es keine Seltenheit, auch viel Glauben zu finden, den man einen umgeformten Glauben nennen kann. Einen Glauben, der sich nur an den Herrn wendet, um diese oder jene besondere Gnade zu erbitten. Üblicherweise um körperliche Heilungen, um Gesundheit und Glück im Leben. Im Grunde ist diese Haltung nicht vollkommen verfehlt, aber oft birgt sie die Gefahr, dass man dadurch Gott nur zu dem macht, der unseren menschlichen Willen erfüllen muss. Einen Willen, der wie alles menschliche Wollen oft kurzsichtig und vor allem eigennützig ist. Die Königin der Liebe ist nach San Martino di Schio gekommen, um diese Perspektive ein wenig umzudrehen und um ihre Kinder anzuregen, in ihrem Glauben reifer zu werden.
Habt Vertrauen in eure himmlische Mutter. Unterstützt meinen Plan. Seid verfügbar, den Willen Gottes zu tun, denn eure Fügsamkeit wird wertvoll sein.
Was aber ist der Plan Marias? Dass man den Willen Gottes tut. Und was ist der Wille Gottes? Dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. So steht es bei Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Das heißt, durch den rechten Glauben zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Darum sollen sie in der Liebe leben, ihre Zugehörigkeit zu Christus bezeugen, um gemeinsam eine
in ihren Gliedern immer heiligere Kirche, ein neues Leben und damit eine erneuerte Erde.
So steht es in der Marienbotschaft vom 9. Januar 1993. Was müssen wir also tun?
Verkündet allen, dass Jesus der Herr ist. Wer an seine Auferstehung glaubt, wird seine Herrlichkeit sehen. Es beuge sich jedes Knie vor seiner Macht.
Jedes Jahr feiern wir das große Ostergeheimnis des leidenden und verherrlichten Christus und sind eingeladen, mit den Augen unseres Glaubens auf den Auferstandenen zu blicken. Ja, noch mehr, wir sind aufgerufen, wie Maria sagt, an seine Auferstehung zu glauben. An seine Auferstehung zu glauben bedeutet, unseren Blick und unseren Sinn auf das Himmlische zu richten und nicht auf das Irdische, bedeutet, sich des neuen Lebens bewusst zu sein, das uns in der Gnade des Heiligen Geistes geschenkt worden ist, die uns zu Söhnen im Sohn, zu Kindern des Vaters gemacht hat, wodurch wir berufen sind, uns so zu verhalten, wie er sich verhalten hat. An die Auferstehung zu glauben bedeutet, ständig Samen des Friedens, der Freude, der Einheit, der Liebe zu Gott und zum Nächsten auszusäen. Das ist, die Werke des Geistes zu vollbringen im Bewusstsein, dass von jetzt an das Gute durch kein Böses mehr besiegt werden kann, wie groß, stark und mächtig es immer auch sei. An die Auferstehung glauben heißt, die Leiden für das Reich des Himmels anzunehmen und aufzuopfern, um auf diese Weise in meinem irdischen Leben das zu ergänzen, was an den Leiden Christi für seinen Leib, die Kirche, noch fehlt. So steht es im Kolosserbrief 1, Vers 24. Es bedeutet zu wissen, dass das irdische Leben in das Ewige mündet und dass daher der Tod für immer besiegt worden ist. Wenn dies wahr ist, dann gibt es keinerlei Scheu mehr zu verkünden, dass Jesus der Herr ist, und den Glauben an ihn mit dem Wort und dem Leben zu bezeugen. Diesen Glauben in Wort und Schrift zu verteidigen und zu verbreiten. Es gibt also kein Hindernis mehr, das Leben für Christus zu schenken und hinzugeben, bis hin zum blutigen oder unblutigen Martyrium, wenn es erfordert ist. Wenn wir auf diese Weise glauben, im Übrigen ist dies die einzige wahre Art für jeden Christen, an die Auferstehung zu glauben, dann werden wir bestimmt seine Herrlichkeit sehen, und dies nicht nur am letzten Tag unseres Lebens, sondern schon hier auf dieser Welt, in unserem Herzen, in den Herzen unserer Lieben, im Herzen und im Leben so vieler Menschen in einer Welt, die, angezogen vom Beispiel der wahren Christen, nach und nach immer menschlicher und immer christlicher wird. Nur wenn wir wahrhaft auferstanden sind, können wir den Plan Marias mehr als den unseren verwirklichen und, wie sie es getan hat, den Willen des Vaters tun, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. So steht es im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 10 bis 11. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott uns das Geheimnis seines Willens kundgetan hat, in Christus alle zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. So steht es bei Epheser 1, Vers 9. Daher,
lebt nicht mehr passiv im Schatten der Wolken, die euch das Licht verbergen.
Wir leben nicht mehr in den Wolken der frenetischen Jagd nach den Gütern der Erde, der Sucht nach Ruhm und Macht und des ungebändigten Willens, sich um jeden Preis vom zweiten Platz zu befreien. Öffnen wir die Augen gegenüber dem Nihilismus unserer Zeit und der passiven Reinigung unseres Intellekts. Kämpfen wir gegen die Wolken an, die aus dem Stolz entstehen, aus dem Geiz, der Sinnlichkeit, der Genusssucht, dem Neid und vor allem aus der Trägheit. Denken wir darüber nach, was wir in unserer kurzen irdischen Existenz an den ersten Platz setzen wollen, und fragen wir uns, ob sich dies lohnt, angesichts der Aussicht auf unsere zukünftige Auferstehung, die Christus uns erworben hat. Der heilige Theophilus von Antiochien sagt dazu: Wenn du deine Sterblichkeit abgelegt hast und dich mit der Unsterblichkeit bekleidet haben wirst, dann wirst du Gott schauen, nach dem Maß deiner Verdienste. Er wird nämlich mit der Seele auch deinen Leib auferstehen lassen und ihn unsterblich machen. Und dann wirst du, wenn du jetzt an ihn glaubst, unsterblich geworden sein und den Unsterblichen sehen. Soweit der heilige Theophilus. Zu groß ist der Plan Marias, als dass wir uns damit aufhalten dürfen, unsere armseligen, materiellen Interessen zu betrachten. Zu schön ist die Aussicht, die Maria uns auf dieser Erde und dann für die Ewigkeit eröffnet. Darum gilt also:
Nehmt noch einmal meine mütterliche Hilfe an, die euch den Weg erhält und jede Wüste zum Erblühen bringen wird. Ich drücke euch alle an mich und segne euch.
In dieser gehörten Botschaft nimmt die Königin der Liebe uns auch fürs kommende Osterfest in die Pflicht, wenn sie sagt:
Wer an seine Auferstehung glaubt, wird seine Herrlichkeit sehen.
Wir bereiten uns jetzt in der Fastenzeit auf dieses Auferstehungsfest, die Ostern, vor. Es wird also auch dieses Jahr wieder zu einer Glaubensfrage für uns. Stimmt es also für mich immer noch, wenn ich in der taufgelübde Erneuerung in der Osternacht beteuere: Ich glaube an den auferstandenen Sohn Gottes?
Sei anche la nostra madre che ci porti dal cielo la grazia e ci guidi con la tua sapienza. Prega per noi.
Madre dolcissima, madre per noi.
E prega per noi, prega per noi. Prega per noi, per sentirti vicina, per poterti imitare. E prega per noi, prega per noi. Madre, prega per noi, per essere degni dell'amore di Dio.
Doch kehren wir zurück zur Geschichte von Samuel. Was er erlebt hat, nämlich den Anruf Gottes an ihn, das erlebte in ähnlicher Weise auch Renato Baron, der Seher von Schio. Am 25. März feiern wir den 36. Jahrestag zur Erinnerung an die erste Erscheinung der Königin der Liebe in Schio. Was geschah denn an diesem 25. März 1985 in Schio bei Renato Baron? Hören Sie dazu einen Auszug zu diesem Geschehen, den Rita Baron im Buch »Unser Leben mit der Königin der Liebe« beschrieben hat. Es waren am 19. März 1985, als Renato nachts träumte, sich in einem Wirbelsturm zu befinden, in einem Raum eines verfallenen Hauses, das jedoch noch ein festes Dach besaß. Er erzählte dies so: Es schien, als würde der Teufel mich festhalten und mich nicht weggehen lassen. Er umklammerte mich und pfiff, und ich kniete voller Angst nieder und rief dreimal: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. In diesem Augenblick öffnete sich die Mauer und ich sah die Madonna von Monte Berico. Auch ich erinnere mich, dass ich ihn in dieser Nacht schreien und laut beten hörte. Ich wachte davon auf und versuchte, ihn wachzurütteln. Er wurde munter, war ganz verwirrt und erzählte mir sogleich, was geschehen war. Der gleiche Traum wiederholte sich in einer zweiten und in einer dritten Nacht. Renato aber sagte: Es gab keinen Wirbelsturm mehr. Ich sah jedoch die Madonna dastehen und bei ihr den heiligen Josef. Und sie sagte zu mir: Warum kommst du nicht nach San Martino? Ich muss mit dir sprechen. Komm und besuche mich in deiner Kirche. Und ich denke, auf diese Worte so voller Liebe, voller Zuneigung, kann man nicht anders, als der Madonna sofort eine Antwort geben und ihr entgegeneilen. Renato jedoch ging an diesem Tag nicht in die Kirche San Martino, erst am nächsten Tag, am 25. März 1985, nachdem er in das Heiligtum der Madonna von Monte Berico, der Patronin der Diözese Vicenza, gefahren war und dort gebeichtet hatte. Es war ein Montagmorgen. Es war 8:30 Uhr und Renato erzählte dies so: Ich kniete mich in die erste Bank. Ich betete den heiligen Rosenkranz und ein Gebet, das ich als Kind im Monat Mai in jener Kirche immer gebetet hatte. Ich hatte das vierte Geheimnis noch nicht beendet, als ich meinen Körper sterben und meine Seele entschwinden fühlte, und ich sah nichts mehr rund um mich. So erschien mir die Madonna zum ersten Mal. Die Statue begann zu sprechen und sich zu bewegen und lächelte mir mit wunderbaren Augen zu. »Ich habe dich auch gestern erwartet. Von heute an sollst du immer hierher kommen, denn ich muss mit dir über so viele Dinge sprechen. Dann wirst du sie aufschreiben, aber zunächst warte ab. Komm morgen, und ich werde dir das Übrige sagen.« Von dieser ersten Begegnung mit der Madonna kam er völlig verwirrt nach Hause. Er ging hinaus auf die Wiese, um zu beten und darüber nachzudenken, was ihm widerfahren war und was die Madonna von ihm wollte. Als er dann wieder in das Haus kam, bemerkte ich, dass er nicht mit Renato von zuvor war. Und ich fragte ihn, was ihm so Seltsames widerfahren sei. Erst später, als er sich wieder gefangen hatte, erzählte er mir alles. Und auch ich war verwirrt und mir fehlten die Worte. Ich sagte ihm nur, dass er morgen zum nächsten Treffen Weihwasser mitnehmen sollte, um die Statue zu segnen für den Fall, dass es sich um einen bösen Geist handelte. Mir war dieser Gedanke gekommen, denn diese Kirche war wenig besucht und man betete dort auch nicht sehr viel. Renato folgte diesem Rat. Er holte aus der Kapuzinerkirche Weihwasser und ging damit in das Kirchlein. Er nahm den Weihwasserkessel aus der Sakristei und füllte ihn. Aber als er die Hand hob, um die Statue zu segnen, entfiel ihm der Kessel. Und die Madonna erschien ihm zum zweiten Mal und sagte: »Ich bin es, ich bin Maria, ich bin die Mutter Gottes, ich bin es, die wahrhaftig zu dir spricht. Nimm das, was ich dir sage, ernst, und schreibe von jetzt an alle meine Worte auf. Ich werde dich vorbereiten. Eines Tages wirst du sprechen, aber inzwischen musst du warten und deinen Geist vorbereiten, denn wir werden einen Glaubensweg gehen. Ich werde dir Freunde vorbereiten, Apostel, die Maria lieben. Ich werde sie dir schicken, und du wirst einen weiten Weg mit ihnen zurücklegen, denn wir müssen gemeinsam so viele Seelen bekehren und sie zu Jesus führen.« Renato war jetzt völlig durcheinander, aber überglücklich. Er wollte sofort die Glocken läuten, so groß war die Freude in seinem Herzen, um allen zu sagen, was er gesehen und gehört hatte. Aber zum Glück war die Tür zum Glockenturm geschlossen. Dann lief er aus der Kirche und hatte nicht mehr den Mut, noch einmal zurückzukehren. Er kniete auf die Erde nieder und betete und weinte eine ganze Stunde lang. Dann aber war er voller Überzeugung und kehrte in die Kirche zurück, brachte alles in Ordnung und kehrte dann langsam nach Hause zurück. Er war nun überzeugt, dass es wirklich die Madonna war, die zu ihm sprechen wollte, und er wollte unbedingt allen Menschen dies sofort verkünden. Die Madonna aber griff neuerlich ein und sagte: »Fürchte dich nicht, hab keine Angst, sei klug. Es wird der Augenblick kommen, in dem viele hierher kommen werden, um zu beten. Andere werden dir nicht glauben. Ertrage das, habe Glauben und bete auch für sie.« Und noch einmal, nämlich am 4. Oktober 1987, hörte Renato eine Stimme. Doch diesmal war es Jesus selbst, der zu ihm sprach. Hören wir auch dazu, was Rita Baron in ihrem Buch zu diesem Ereignis geschrieben hat.
Nun öffnen wir ein anderes Kapitel im Leben Renatos mit Maria und Jesus. Die Madonna ist nicht mehr allein, um das Werk zu führen, denn auch Jesus ist nun gegenwärtig. Am 12. September 1987 sagte Maria: »Jetzt sage ich dir auch, dass Jesus zu dir sprechen will. Erwarte ihn voll Glauben. Ich danke euch für alles, was ihr tut. Ich segne euch gemeinsam mit euren Lieben.« Jesus hatte es eilig, sein Wort zu verkünden. und eines Sonntagsnachmittag ging Renato mit einer Gruppe von Personen auf den Monte di Cristo. Als er in der Nähe der achten Station, ganz nahe, eine äußere, kräftige Stimme hörte. Es ist Jesus. Es war am 4. Oktober 1987. Höre, mein Jünger, in Wahrheit verspreche ich dir, der du mir folgst, den Lohn der Gerechten. Wer sich meiner nicht schämen wird, wird dir nachfolgen und wird denselben Lohn des Jüngers empfangen. Nenne mich Jesus. Renato blickte umher und fragte sich, wer da zu ihm gesprochen hatte. Seine Reaktion war ganz spontan. Aber es gab keinen Zweifel, er hatte seinen Jesus schon erwartet. Am 8. Oktober 1987 sprach Jesus zum zweiten Mal zu ihm. »Ich bin Jesus, du hörst auf mich, und ich sage dir, geh, sei mutig, sei stark. Ich schenke dir Kraft, damit du arbeitest, um meine Kirche, die sich im Zerfall befindet, wieder zu heilen und aufzurichten. Meine Helfer, ich kenne sie und ich rufe sie, einen nach dem anderen, auch durch dich. Ich segne dich.« Es war eine unsagbare Freude, den Meister sprechen zu hören, aber ebenso groß war die Verantwortung, die er spürte, und die Verpflichtung, die dieser Ruf mit sich brachte. Und Jesus begann von da an schon bald durch seine Mutter viele Apostel in seinen Weinberg zu rufen, damit sie ihm helfen. So begann ein Weg auch mit Jesus, der oft zu Renato sprach und ihn darauf vorbereitete, diese Männer zu führen, die die Madonna während der Erscheinungen einen um den anderen beim Namen rief. Diesen wurde die Aufgabe übertragen, die Botschaft Jesu und Marias in die Welt zu tragen, wie es die ersten Apostel taten. Andere mussten die materiellen Werke betreuen, denn von diesen sagte Maria: »Dies sind meine Werke, eure Werke, und durch diese werdet ihr die Welt in Verwunderung setzen und viele Seelen bekehren.« Diese Gerufenen trafen sich jeden Samstagmorgen zur Heiligen Messe und zur Laudes, und Jesus richtete durch Renato sein Wort an sie. So begann eine wahre Schule mit Jesus als Lehrmeister. Ein wunderbarer Meister, mild, geduldig, aber auch anspruchsvoll und streng. Er möchte, dass seine Apostel großmütig, stark, vorbereitet, überzeugt, aber vor allem demütig, aufrichtig und von reinem Herzen seien.
Thank you.
Wir hörten also, dass auch Renato zuerst unsicher war, ob das, was er gesehen und gehört hat, auch wirklich wahr gewesen ist. Aber wie Samuel hat er sich sofort darauf eingelassen und das ihm Gesagte versucht umzusetzen. Daraus müssen wir uns eine wichtige Frage stellen. Wie gehen wir mit dem Gehörten, für heute speziell mit dem Gehörten aus dem Erscheinungsort Gio, im Alltag um? Veranlasst uns das Gehörte zur Umkehr und Hinwendung zur Gottesmutter Maria und damit zur weiteren Hinwendung zu Jesus, zu Gott? Oder geht es, wie vieles andere, beim einen Ohr hinein und beim anderen wieder hinaus? Eines ist dabei sicher: Was auch immer wir damit machen, wir müssen es einmal vor Gott verantworten. Das zu überdenken, gibt uns die Fastenzeit eine gute Gelegenheit. Beten wir dazu gemeinsam das kleine Weihegebet der Königin der Liebe.
O Maria, Königin der Welt, Mutter der Güte, im Vertrauen auf deine Fürsprache übergeben wir dir unsere Seelen. Begleite uns jeden Tag zur Quelle der Freude. Schenke uns den Erlöser. Wir weihen uns dir, Königin der Liebe. Amen.
Zum Abschluss der Sendung noch zwei Hinweise. Das Buch »Unser Leben mit der Königin der Liebe« von Rita Baron können Sie bei uns beziehen. Wir haben dazu auch ein Hörbuch eingelesen. Auch dieses können Sie bei uns beziehen. Dies unter der Adresse Urs und Trudi Meier, Feldmatt 20, 62, 46, Altishofen. Wir laden Sie zu folgenden Gebetstreffen zu Ehren der Königin der Liebe herzlich ein. Sie stehen alle unter dem Thema Eucharistie und Mission. Wenn die Corona-Bedingungen es zulassen, finden sie wie folgt statt. Freitagabend, 12. März, ab 18 Uhr, in der Pfarrkirche Gatzis, Kanton Graubünden. Samstagabend, 13. März, ab 17 Uhr, in der Pfarrkirche Wädenswil. Sonntagnachmittag, 14. März, ab 15 Uhr, in der Pfarrkirche Unterfahrts, Graubünden. Zum Schluss wünschen wir Ihnen weiterhin eine gesegnete Fastenzeit und passen Sie gut auf sich auf. Habt Sorg und bleibt gesund und Jesus und Maria treu.
Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore. Noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Regina dell'amore.
Amen.
Das war eine weitere Sendung mit dem Titel «Maria ruft ins Gio». Ein herzliches Vergelt's Gott an Trudi und am Urs Meier. Auch Ihnen möchte ich danken, sagen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben. Es würde mich freuen, wenn ich Sie wieder bald begrüssen dürfte. Gottes Segen.